Johannes Evangelium, Kapitel 20, die Verse 30 bis 31, hört das Wort Gottes. Noch viele andere Zeichen tat Jesus nun vor seinen Jüngern, die in diesem Buch nicht geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus, der Christus, der Sohn Gottes ist und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Lasst uns beten. Ewiger Gott, dein Wort ist Wahrheit. Himmel und Erde werden vergehen, aber dein Wort bleibt in Ewigkeit. Und Herr, wir bitten, dass du uns hilfst, deine Worte zu verstehen, deine Wahrheit zu verinnerlichen. Und wir bitten, Herr, dass du durch deinen Geist und dein Wort unser Leben veränderst. Herr, dass wir dir dienen, dir alle Ehre geben. Wir bitten dies. Lasst mich die Predigt mit einer Frage beginnen, damit ihr nicht einschlaft. Die Frage lautet: Was ist euer Ziel im Leben? Ich bin davon überzeugt, dass jeder Mensch in gewisser Weise ein Lebensziel hat, ein größeres oder kleineres Ziel. Manchmal ändern sich die Ziele auch im Leben. Aber die Frage ist doch, die sich jeder Mensch stellt: Was willst du erreichen? Willst du erreichen am Ende deines Lebens oder was willst du erreichen mit genau dieser Sache, die du gerade tust? Für den einen oder anderen ist es vielleicht sehr kurzfristig, ein guter Schulabschluss oder endlich die Doktorarbeit schreiben, auf die ich seit Jahren hin arbeite. Vielleicht endlich die Beförderung bekommen, die mir zusteht. Schließlich bin ich doch so fleißig. Vielleicht ist es der Traum von einem Eigenheim oder vielleicht ist es was ganz anderes, eine Weltreise. Einfach mal rauskommen und die ganze Welt bereisen. Wir alle haben das ein oder andere Ziel, das wir im Leben erreichen wollen. Und manche Menschen sind dazu in der Lage, dieses Ziel zu erfüllen. Wie oft hören wir von Menschen, die in den Ruhestand gehen und jahrelang angespart haben und dann endlich diese Weltreise machen können. Und einfach raus, keine Verantwortung mehr und nur noch genießen. Manchmal sind es einfach nur die kleinen Projekte, die wir endlich fertigstellen wollen. So war es wahrscheinlich auch für Johannes, als er dieses Evangelium geschrieben hat. Denn Johannes erzählt uns in dem Abschnitt, den wir gerade gelesen haben, warum er das Evangelium geschrieben hat, was sein Ziel mit diesem Evangelium war. Als Johannes das Evangelium geschrieben hat, gegen Ende seines Lebens, gab es schon drei Evangelien. Drei Evangelien, die bekannt waren. Matthäus, Markus und Lukas waren geschrieben. Und die Kirche, höchstwahrscheinlich die gesamte Kirche, die damals existiert hat, hat in irgendeiner Form diese Evangelien schon gelesen. Warum schreibt Johannes ein weiteres Evangelium? Er sagt uns, warum. Er will mit diesem Werk Glauben hervorrufen. Er will, dass wir glauben, wenn wir es lesen. Er will uns Christus so präsentieren und die Geschichten von Christus präsentieren, von denen er überzeugt war, dass sie uns da zumindest dahin führen müssen, dass wir erkennen, wer Jesus Christus ist. Wirklich ist. Der Titel der Predigt, wie ihr vielleicht lesen könnt, lautet das große Ziel, weil uns Johannes sein großes Ziel des Evangeliums sagt. Er sagt uns, sein Ziel ist ewiges Leben. Wir sollen ewiges Leben bekommen. Die Leser dieses Evangeliums, diejenigen, die das Evangelium vielleicht zum ersten Mal gehört haben, sollten glauben, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist und daraus sollten sie ewiges Leben erhalten, durch diesen Glauben. Und wenn das das Ziel dieses Evangeliums war, das ewige Leben, dann sollte es auch unser Ziel sein. Unser Ziel im Leben sollte nicht irgendetwas sein, was wir auf dieser Erde erfüllen können, sondern es sollte etwas sein, was in der Zukunft kommt. Es sollte sein, dass wir das ewige Leben erhalten wollen, das ewige Leben im neuen Himmel und der neuen Erde, das ewige Leben in der Herrlichkeit Gottes. Und dazu benötigen wir den Glauben, den Johannes hervorrufen wird. Wir werden dazu drei Punkte betrachten. Das erste Punkt ist Jesu Zeichen. Der zweite Punkt ist dann Jesus Christus und der dritte Punkt ist dein Glaube. Jesu Zeichen, Jesus Christus, dein Glaube. Lass uns mit dem ersten Punkt beginnen, Jesu Zeichen. Johannes beginnt diesen Abschnitt mit den Worten: Noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern. Johannes benutzt dieses Wort Zeichen ganz bewusst. Er benutzt nur dieses Wort Zeichen in seinem Evangelium. Als Jesus in Kanaan ist, auf der Hochzeit, wahrscheinlich die Hochzeit eines seiner Verwandten, sagt Johannes, als er Wasser zu Wein verwandelt hat, da kommentiert Johannes: Diesen Anfang der Zeichen machte Jesus in Kanaan, in Galiläa, und er ließ seine Herrlichkeit offenbar werden. Diesen Anfang der Zeichen. Johannes benutzt bewusst das Wort Zeichen. Und wir sind in unserem Leben, in unserem Alltag mit Zeichen umgeben. Wenn wir im Verkehr unterwegs sind. Die Straßenschilder sind im Prinzip Zeichen, kleine Symbole, die uns auf etwas hindeuten, auf etwas hinweisen. Wenn wir unterwegs sind, dann geht es nicht um die Schilder. Wir halten nicht an und denken, ach, was für ein wunderbares Schild. Sondern wir sehen das Schild und wissen, dieses Schild weist mich auf etwas hin. Dass die Straße, die von rechts kommt, Vorfahrt hat. Oder dass ich hier anhalten muss. Oder die Ampel steht auf Rot, ich sollte nicht weiterfahren. Es sind Zeichen, die uns auf etwas hinweisen. Und Johannes nutzt das Wort Zeichen, um Jesu Wunder zu beschreiben. Er beschreibt die Taten, die Werke, die Jesus getan hat, als Zeichen, weil sie genau das sind. Sie zeigen uns etwas. Sie deuten auf etwas hin. Es sind Zeichen Jesu. Jesus hat übernatürliche Dinge getan. Er hat Unerwartetes getan. Aber er hat dies getan, um uns auf etwas hinzuweisen, um uns auf eine tiefere Realität hinzuweisen. Die meiste Zeit, wenn Johannes von diesen Zeichen berichtet, gibt er uns einen Kommentar, was die Bedeutung war, warum Jesus das getan hat. Oder er verbindet sie mit einer Predigt Jesu oder einer kurzen Erklärung Jesu selbst. Jesus selbst hat ganz oft die Zeichen, die er getan hat, die Wunder, erklärt, was sie bedeuten sollten. Johannes benutzt das Wort Zeichen, um uns deutlich zu machen, dass es nicht einfach nur Wunder sind. Er benutzt dieses Wort, um uns deutlich zu machen, dass Jesus nicht einfach nur gekommen ist, um Übernatürliches zu vollbringen, sondern um mehr zu tun, um mehr zu zeigen. Wunder unseres Herrn haben immer auf etwas hingedeutet. Das Problem war, dass die Juden das nicht verstanden haben und dass wir es auch nicht verstanden. Erinnert euch daran, die Juden haben irgendwann gefragt, ja, wenn du doch der Messias bist, dann gib uns Zeichen. Und Jesus sagt genau in diesem Moment, euch werde ich keine Zeichen geben, weil sie die Zeichen, die Wunder missverstanden haben. Und auch wir neigen dazu, die Evangelien zu lesen und zu denken, wow, Jesus hat so viel Tolles getan. Und Jesus hat vieles Tolles getan. Jesus hat viele Wunder getan. Aber wenn wir beim Wunder stehen bleiben und nicht verstehen, was Jesus dadurch deutlich machen wollte, haben wir verpasst, wie es ein Zeichen war, mit dem Christus uns was deutlich machen will. Wir wollen Übernatürliches sehen, aber wir wollen nicht verstehen, warum es geschieht. Wir wollen sehen, wie Menschen plötzlich geheilt werden. Aber Jesus hat nie einen Menschen einfach so geheilt, um nicht ihn auch zum Glauben zu führen. Um ihn nicht auch dorthin zu bringen, dass er ihn als Herrn erkennt. Obwohl wir heute noch Wunder haben und vielleicht viele dieser Wunder übersehen, ändert es nichts an der Tatsache, dass diese Wunder eigentlich auf Christus selbst hindeuten sollen. Auf den, wer Christus ist. Wir sollten uns nicht auf die Wunder versteifen. Wir sollten nicht versuchen, nach Wunder zu streben und nur nach Wundern zu suchen, sondern wir sollten uns auf das versteifen, was hinter den Wundern steht. Was hinter den Zeichen steht, die Christus getan hat. Was will uns Christus damit zeigen? Was hat Christus damit deutlich gemacht? Genau diese Realität hatte Johannes verstanden. Und deswegen schreibt Johannes von Zeichen, die Zeichen Jesu. Aber Johannes reiht auch nicht einfach nur Zeichen an Zeichen. Johannes hätte Unmengen an Zeichen, an Wundern schreiben können. Er hätte alle Wunder Jesu aufschreiben können. Er sagt sogar am Ende des Evangeliums, der letzte Satz, der letzte Vers seines Evangeliums sagt uns sogar, dass es gar nicht genug Bücher gäbe, um alle Wunder, die Jesus getan hat, aufzufassen. Jesus hat so viel getan, dass er eine Auswahl treffen muss. Und Johannes trifft eine ganz bewusste Auswahl. Die anderen drei Evangelienschreiber haben eine bewusste Auswahl der Wunder getroffen, viele parallel. Aber Johannes nimmt eine ganze Reihe anderer Wunder, weil er etwas ganz Besonderes deutlich machen will. Johannes zeigt uns diese Zeichen, damit wir glauben, dass Jesus der Christus ist. Das hat er uns gerade gesagt. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt. Bringen wir uns zum zweiten Punkt. Wir haben gesehen, die Zeichen, die Jesus getan hat, die Wunder waren etwas, was auf etwas hingedeutet hat. Es sind Zeichen, Symbole. Und jetzt betrachten wir den zweiten Punkt, nämlich Jesus Christus. Denn genau daraufhin sollen sie hindeuten. Ja, er sagt uns, er hat diese Zeichen aufgeschrieben, damit wir glauben, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist. Diese Zeichen zeigen, dass Jesus der Christus ist und der Sohn Gottes. Zwei Dinge, und diese zwei Dinge wollen wir genauer betrachten. Jesus ist der Christus. Ich kann mir vorstellen, dass einige unter euch denken, und das ist jetzt kein Vorwurf, dass der Name lautet Jesus Christus. Er hätte sich Jesus vorgestellt mit, hallo, mein Name ist Jesus Christus. Und ich mache euch keinen Vorwurf raus, weil wenn ich nicht aufpasse, komme ich auch in diesen Gedankengang. Wir sind so sehr an den Namen Jesus Christus gewöhnt, dass wir denken, eins ist Vorname, das andere ist der Nachname. Aber das ist nicht der Fall. Jesus in den Evangelien wird beschrieben als Jesus aus Nazareth, vielleicht sogar Jesus der Sohn des Josefs, des Zimmermanns. Manchmal lesen wir, ist das nicht Jesus aus Nazareth, von dem wir Vater und Mutter kennen und seine Geschwister? Aber er ist nicht Christus genannt, denn Christus war sein Titel. Christus ist sein Titel, den er bekommen hat. Es ist ein besonderer Titel. Ein Titel, den niemand anders tragen kann. Ein Titel, den wir in der Geschichte Israels vorher nie finden und den wir nachdem Jesus aufgetreten ist, nicht wiederfinden. Es gibt viele Menschen, die behauptet haben, sie seien Christus. Viele Menschen, die behauptet haben, sie seien der wiedergekommene Christus. Aber die Realität ist, nur Jesus selbst, der Sohn Gottes, konnte und darf diesen Titel tragen. tragen. Christus ist das griechische Wort für Messias. Das hilft euch wahrscheinlich auch nicht viel, weil Messias ist ein hebräisches Wort. Aber es bedeutet Erlöser, Erretter. Christus ist der Erretter, der Erlöser. Er ist der Messias seines Volkes. Derjenige, der das Volk endgültig erlösen und befreien sollte. Wir finden das Wort Messias oft im Alten Testament, denn wir finden viele Verheißungen auf den Messias. Wir finden sogar große Bilder der Erlösung im Alten Testament, als das Volk aus der Sklaverei in Ägypten befreit wird, sehen wir ein Bild von dem, was geschehen soll. Wir sehen etwas Unglaubliches, Unvorstellbares. Ein ganzes Volk wird aus der Sklaverei gerissen und erlöst. Der Messias sollte eines Tages auftreten, so wie Mose, und sollte sein Volk aus der Sklaverei, aus der Gefangenschaft führen. Denn am Ende von 5. Mose, dass seine Verheißung auf Christus gibt. Also das heißt, es ist in Israel kein Prophet wie Mose aufgetreten bis zum heutigen Tag. Wir wissen nicht genau, von wann der Kommentar stammt, aber wir wissen, dass von Anfang an eine Person wie Mose erwartet wurde, die das Volk aus der Sklaverei führt. Ein Prophet, der wie Mose auftreten wird. Und wir sehen es immer wieder im Alten Testament, dass genau diese Befreiung aus Ägypten als ein Bild benutzt wird von dem, was kommen sollte. Von einem Erlöser, von einem kommenden Messias. Das ist die Hoffnung, die wir im Alten Testament finden. Die Hoffnung auf diesen Messias, das ist der Glaube. Das ist das, wovon Petrus später spricht, dass die Propheten im Alten Testament auf den Tag geweissagt haben und nachgeforscht haben, wann dieser Tag kommt, dass dieser Erlöser endlich auftritt. Jetzt nimmt Johannes diesen Titel des Messias und sagt uns, all die Zeichen, die Jesus getan hat, zeigen, dass Jesus dieser Messias ist, dieser Erlöser. Denn Christus rettet sein Volk. Jesus Christus hat sein Volk erlöst. Johannes will deutlich machen, dass Jesus aus Nazareth der verheißene Christus, der verheißene Messias ist. Und alles, was uns Johannes berichtet hat, soll genau darauf hinweisen. Alle Wunder und Zeichen, die Johannes im Evangelium berichtet hat, sollen darauf hinweisen. Und alle Zeichen und Wunder, die wir in den letzten 3 Jahren betrachtet haben, sollen genau dies deutlich machen. Jesus ist Christus. Er hat all das getan, was vom Messias im Alten Testament gesagt worden ist. Er hat all das erfüllt, was der Messias erfüllen sollte. Der Apostel berichtet uns diese Zeichen, damit wir glauben, dass Jesus der Christus ist. Er will, dass wir mehr glauben. Er will nicht nur, dass wir glauben, dass er der Messias ist. Wir sollen auch glauben, dass er der Sohn Gottes ist. Und das letzten Endes die einzige Möglichkeit, dass er unser Messias sein kann. Er muss zugleich der Sohn Gottes. Er muss Gott selbst sein. Nur derjenige, der Mensch und Gott zugleich ist, kann unser Messias sein. Ich weiß nicht, ob ihr Medien so sehr verfolgt wie ich, vor allem spektakuläre Medien manchmal, aber es treten immer wieder Menschen auf, die behaupten, der Messias zu sein, der Erlöser zu sein. Ganz populär ist es manchmal in Israel oder auch manchmal in anderen südamerikanischen Ländern, dass Leute auftreten und sagen, ich bin der Messias. Und die kleiden sich wie Jesus angeblich aussah. Wir wissen nicht, wie Jesus aussah. Und sie treten so auf und tun so, als wären sie Jesus, wären sie der Messias. Viele wissen gar nicht, dass Buddha sich selbst als der Erlöser der Menschheit gesehen wird. Und viele wissen auch nicht, dass unter den Anhängern der Dalai Lama als der Erlöser der Menschheit gesehen wird. Viele Menschen auf dieser Welt werden als die Erlösung gesehen, als die Rettung gesehen, als derjenige, der die Menschheit erlöst. Doch wir wissen, dass kein Mensch der Erlöser sein kann. Wir wissen, dass kein Mensch den Titel Christus wirklich verdient, denn er muss zugleich Gott sein. Jesus ist der Christus, der Sohn Gottes. Er ist damit Gott selbst. Der Heidelberger Katechismus, eine wunderbare Frage, Frage 15 lautet, was für ein Mittler und Erlöser müssen wir denn suchen? Die Antwort lautet, einen solchen, der ein wahrer und gerechter Mensch und doch stärker als alle Geschöpfe, also auch wahrer Gott ist. Wir können keinen Erlöser suchen, der nicht zugleich Mensch und Gott ist. Wir brauchen einen Menschen, der für die Sünden der Menschen büßen kann. Aber wir brauchen einen Gott, der uns erlöst. Erinnert euch an das einfache Zeugnis, was Jona im Bauch des Fisches am Ende sagt. Die Errettung gehört dem Herrn. Gott selbst muss der Erlöser und der Retter sein. Johannes macht das deutlich, dass Jesus genau das ist. Er ist Mensch und Gott zugleich. Und er macht das deutlich durch die Zeichen, die er berichtet. Viele Zeichen, die berichtet werden in den Evangelien, sind zwar spektakulär und übernatürlich, aber sind schon in der Geschichte vorgekommen. Menschen, die Gott begabt hat, Propheten, haben gewisse Zeichen und Wunder vollbracht. Mose selbst war dazu in der Lage, Wasser aus dem Felsen springen zu lassen, weil Gott ihm die Autorität gegeben hat. Aber die Zeichen, die Jesus getan hat, sind mehr. Vielleicht erinnert ihr euch daran in Kapitel 9, als Jesus einen Blindgeborenen sehend macht, da sagt dieser als Zeugnis, von Ewigkeit her hat man nicht gehört, dass jemand einem Blindgeborenen die Augen geöffnet hat. Man könnte auch übersetzen, von Anbeginn der Zeit hat noch nie jemand gehört, dass einem Blindgeborenen die Augen geöffnet werden. Doch Jesus war dazu in der Lage, jemanden, der von Geburt an blind war, die Augen zu öffnen. Das war bis zu diesem Zeitpunkt nie geschehen. Es ist nie vorgekommen, doch dieser Mann konnte bezeugen, ich habe nicht sehen können und ich konnte sehen. Seine Eltern konnten bezeugen, er konnte von Geburt an nicht sehen. Und er ist doch sehend geworden durch das, was Christus getan hat. Christus zeigt uns dort, dass er mehr Macht hat als Mensch. Mehr Autorität als Propheten und Wunderheiler. Er ist der Sohn Gottes. Er ist derjenige, der Blinde sehend gemacht hat, der Lahme gehend gemacht hat, der Stumme redend gemacht hat, der Taube hörend gemacht hat. Jesus ist der Christus, der sogar Lazarus, nachdem er 3 Tage im Grab lag, aus den Toten auferweckt hat. Jesus ist der wahre Gott. Der Apostel will mit seinem Evangelium genau diese 2 Dinge deutlich machen. Dass Jesus der Mensch aus Nazareth, unser Messias und Erlöser ist, weil er nämlich der Sohn Gottes ist. Er ist der Erlöser, der sein Volk erlöst hat durch seinen Tod und seine Auferstehung. Und er ist der wahre Gott, der sein Leben gelassen hat, wiedergenommen hat, weil er alle Macht hat. Zeichen zeigen all dies. Das ist für Johannes ein sehr wichtiger Punkt. Später in seinem ersten Brief, den er schreibt, sagt er, dass keiner Christ sein kann, der leugnet, dass Jesus Mensch ist. Aber es kann auch keiner Christ sein, der leugnet, dass Jesus Gott ist. Diese 2 Punkte sind für Johannes so wichtig, dass er sie sogar zum Eckstein macht, zum Marker dafür, ob jemand wirklich Christ ist oder nicht. Kann er bekennen von ganzem Herzen, dass Jesus Mensch und Gott zugleich ist? Aber Johannes schreibt uns diese Dinge nicht nur, weil man uns deutlich machen will, dass Jesus Mensch und Gott zugleich ist, sondern er schreibt uns diese Dinge, weil er damit etwas bei uns auslösen will. Er zeigt uns, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist, damit wir glauben. Das ist das eigentliche Ziel, was Johannes hat, Glauben. Das bringt uns zum 3. Punkt. Wir haben gesehen, wie die Wunder Jesu auf etwas hindeuten. Zeichen sind, nämlich Zeichen darauf, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist. Und diese Wahrheit soll dazu führen, dass wir glauben. Und das ist der 3. Punkt heute Morgen, dein Glaube. Dein Glaube, all das Wissen, was uns Johannes gibt und all die Zeichen, die er uns aufschreibt, sind nutzlos. Wären umsonst aufgeschrieben, wenn sie nicht ein Ziel verfolgen würden. Niemand, kein Autor, kein Wissenschaftler setzt sich hin und schreibt einfach, wenn er nicht ein Ziel verfolgen will. Niemand schreibt einfach nur um des Schreibens willen. Genau das hat Johannes auch nicht gemacht. Er hat geschrieben, weil er durch seine Berichte Glauben bewirken wollte. Er wollte, dass die Leute, die das Evangelium lesen, zum Glauben kommen. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist. Damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Ziel ist, dass du glauben sollst. Du sollst an 2 Dinge glauben, dass Jesus der Christus und der Sohn Gottes ist. Aber was bedeutet das? Was bedeutet es daran, zu glauben? Johannes berichtet von diesen Zeichen, damit du glauben kannst, dass Jesus der Christus ist. Und ich bin davon überzeugt, er berichtet dies, damit du glauben kannst, dass der Jesus dein Christus ist, dein Erlöser. Es geht nicht nur darum, dass wir rational verstehen, dass Jesus der Erlöser ist. Es geht darum, dass wir verstehen, dass er dein persönlicher Messias ist. Um einen persönlichen Glauben an Jesus Christus. Du sollst glauben, dass Jesus dein Erlöser ist. Das bedeutet natürlich auch, dass du verstehen musst, dass du einen Erlöser brauchst. Dass die Notwendigkeit überhaupt da ist, dass man erlöst werden muss. Christus Glauben beginnt damit zu verstehen, dass man einen Erlöser braucht. Die größten Gegner Jesu, und das finden wir im Johannesevangelium oft, waren die Pharisäer. Es war die Gruppe an Menschen, die dachten, alles ist in Ordnung. Es war die Gruppe an Menschen, die dachten, alles, was wir tun, ist gut. Wir haben eine Liste mit Dingen, die wir abhaken. Wir sind regelmäßig in den Gottesdiensten, wir bringen unsere Opfer, wir bringen sogar die besten Opfertiere aller in Israel. Wir sind diejenigen, die gut sind. Gott musste uns lieben. Für uns, auf unserer Seite, ist mit Gott alles in Ordnung. Und das größte Problem, was sie wahrscheinlich mit Jesus hatten, war, dass Jesus ihnen gesagt hat, dass es nicht stimmt. Dass Jesus ihnen gesagt hat, na, Gott ist nicht im Reinen mit euch. Gott ist eigentlich gegen euch. Jesus hat ihnen deutlich gemacht, dass sie genauso Sünder sind wie der Rest des Volkes. Und er hat ihnen sogar gesagt, dass wenn sie in ihrer Sünde bleiben, in ihrem Hochmut und Stolz bleiben, dass er sie richten muss, dass sie gerichtet werden. Jesus hat ziemlich starke Worte gesagt. Er hat sie genannt Söhne des Teufels. Auf der anderen Seite finden wir in den Evangelien eine ganze Menge von Menschen, die von den Pharisäern verabscheut wurden. Der Abschaum der Gesellschaft. Und Jesus hat mit denen gegessen. Prostituierte, Zöllner, Diebe. Und alles, was irgendwie am Rande der Gesellschaft keinen Platz mehr gefunden hatte, Jesus ist in ihre Häuser gegangen. Jesus hat sie zu sich eingeladen und hat mit ihnen Zeit verbracht. Er hat mit denen Zeit verbracht, die wussten, dass sie vor Gott nicht bestehen. Die wussten, den Beruf, den ich ausübe, der gefällt Gott definitiv nicht. Sie wussten, das, was ich mit meinem Nachbarn getan habe, gefällt Gott nicht. Sie wussten, sie haben keine Chance, vor Gott zu bestehen. Und sie wussten, sie werden eines Tages dafür bestraft werden. Das wurde ihnen täglich gepredigt von den Pharisäern. Aber sie wussten auch, dass es für sie eine einzige Chance gibt. Es gab für sie Christus. Sie haben gewusst, dass sie nicht vor Gott bestehen können, aber sie haben gewusst, dass es die Hoffnung in Christus gibt, dass sie in Christus vor Gott bestehen können. Und deshalb haben sie alle ihre Hoffnung auf Jesus Christus gesetzt. Deshalb waren es diejenigen, die als erstes zu Jesus gerannt sind und gesagt haben, Herr, erbarme dich über uns. Es waren diejenigen, die nicht sehen konnten, aber in den Baum geklettert sind, um Jesus sehen zu können. Und diejenigen, die wussten, ich habe nichts außer Christus. Und am Ende gibt es nur diese zwei Kategorien, Pharisäer oder diejenigen, die wissen, dass sie Christus brauchen. Und am Ende gibt es nur diese zwei Kategorien. Und in einer dieser Kategorien bist du entweder, du glaubst, alles ist in Ordnung mit Gott, alles ist gut und am Ende muss Gott mich mögen. Wenn es überhaupt einen Gott gibt, wer weiß, vielleicht ist alles nur eine Erfindung der Kirche. Oder du bist in der Kategorie und du weißt, dass aufgrund deiner Sünden und deiner Schlechtigkeit und all dem, was du tust, du nicht vor Gott bestehen kannst. Und dann ist deine einzige Hoffnung Christus. Und dann ist alles, was ich dir sagen kann, wirf deine Hoffnung auf Christus. Denn genau das will Johannes hier deutlich machen. Er will sagen, schau dir die Zeichen an. Wer ist denn Jesus? Er ist nicht einfach nur ein Mensch. Er ist derjenige, der gekommen ist, um sein Volk zu erlösen. Er ist derjenige, der gekommen ist, um die zu erlösen, die glauben wollen. Die glauben, die keine andere Hoffnung haben. Kommen, um Leben denen zu geben, die Leben in ihm suchen. Die einzige Hoffnung, die wir in diesem Leben haben, der einzige Trost, den wir in diesem Leben haben, ist uns selbst, dass wir an ihn glauben. Und dieser Glaube, sagt uns Johannes, hat eine Folge. Hat eine Folge, die wir noch am Ende betrachten wollen. Denn er sagt, damit ihr glaubt und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Wenn Johannes von Leben schreibt, dann meint er nicht das Leben, was wir jetzt schon haben. Er meint er nicht das Leben, was wir auf dieser Erde haben. Er spricht von einem Leben, was hier beginnt, aber was nicht mehr aufhört. Johannes meint das Leben in der Gemeinschaft mit Gott, im Frieden mit Gott. Er meint nicht, dass wir nicht mehr sterben werden, aber er meint, dass der Tod nicht mehr das Ende ist. Sondern dass es weitergeht, dass nach dem Tod ein Leben kommt in der Herrlichkeit Gottes, in der Ewigkeit Gottes. Dass wir dort seine Segnungen genießen werden. Dieses Leben steht immer im Gegensatz zu dem sogenannten zweiten Tod. Den Tod, der nach dem ersten Tod kommt. Und dieser Tod bedeutet nicht, dass nichts mehr ist, sondern dieser Tod bedeutet eigentlich ewiges Gericht Gottes, ewige Bestrafung. Die Offenbarung beschreibt es als ein See aus Schwefel, der brennt, in dem man lebendig hineingeworfen wird und man wird nicht sterben. Man wird die Qualen ewig tragen. Bedeutet ewiges Gericht. Johannes hat dieses Evangelium geschrieben, um Menschen die Chance zu geben, aus diesem zweiten Tod errettet zu werden. Er hat dieses Evangelium geschrieben, damit wir glauben, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist. Und dass wir durch den Glauben an ihm in seinem Namen Leben haben. Das ist das große Ziel. Und das soll das große Ziel in unserem Leben sein. Dass wir nicht verdammt werden von Christus, wenn er wiederkommt, sondern dass wir als Erlöste in die ewige Herrlichkeit eingehen. Dass wenn Christus wiederkommt, dass wir nicht auf Erden sind und gerichtet werden, sondern dass wir zu ihm in die Höhe entrückt werden und mit ihm zusammenkommen, um zu richten. Das sollte unser Ziel im Leben sein. Was sind all die Errungenschaften dieses Lebens, dieser Welt, so gut sie sein mögen? Und ich gönne euch jede Einzelne. Aber wenn das unsere Priorität im Leben ist und nicht die Herrlichkeit, die wir eines Tages erreichen werden, dann, glaube ich, haben wir verpasst, worum es wirklich geht. Johannes macht deutlich, es geht um dieses ewige Leben. Und dieses ewige Leben können wir nur erhalten, wenn wir glauben, dass Jesus Christus ist. Lasst uns beten.